Ja, guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich halt alleine gekommen. Timna ist die Woche schon krank gewesen und relativ allergisch und hat gestern ein bisschen zu viel gemacht und liegt heute wieder. Gestern ist sie auch schon schlecht gegangen. Ja, sie lasst euch alle herzlich grüßen. Ganz liebe Grüße von der Timna. Und wir wollen heute ins Buch Daniel schauen. Und zwar unsere Geschichte, die wir uns anstehen, steht in Daniel 5 und 6. Könnt ihr es gerne aufschlagen? Wir werden einiges lesen heute und ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir haben dürfen, in dein Wort zu schauen, aus deinem Wort zum Lernen, von dir zum Lernen, vom Daniel zum Lernen. Und ich bitte dich, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns unser Herz aufmachst und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Amen. Jo, das Buch von Daniel. Vom Propheten Daniel, was bedeutet Gott ist mein Richter? Erzähle uns ermutigende Geschichten über Daniel, der mit circa 15 bis 20 Jahre, man weiß nicht ganz genau, vom König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden ist. Und zwar so 600 Jahre vor Christus circa. Und er ist dort dann sehr schnell positiv aufgefallen am Königshof. Wir kennen alle, die meisten von uns kennen das, die Geschichte mit seinen Freunden aus dem Feuerofen. Und es ist ein ermutigendes Buch für uns Christen auch heute, unserem Glauben zum Leben in einer Umgebung, wo keiner wirklich so glaubt, wo keiner Gott die Ehre gibt und keiner auf seine Stimme hört. Und unsere Geschichte heute im Daniel 5, da feiert der König Belsasar für seine 1000 Mächtigsten in sein Land ein Gelage. Ja, sie trinken Wein und er lässt dann die Gefäße kommen, die sein Vater, der König Nebukadnezar, aus dem Tempel in Jerusalem verschleppt hat. Die goldenen Gefäße und sie trinken Wein daraus und es steht auch da, sie priesen die Götzen, also die Götter aus Gold, Silber. Und auf einmal erscheint, es schaut wie eine Menschenhand aus, erscheint so wie eine Menschenhand und schreibt vier Worte an die Mauer. Und der König erschreckt fürchterlich und er will natürlich wissen, was das jetzt bedeutet. Und er lässt all seine Weisen aus seinem Land kommen und niemand kann ihm sagen, was die Zeichen bedeuten. Und seine Mutter, die weist ihn auf Daniel hin. Und somit stellt sich in Daniel 5, 10 bis 12 Daniel sozusagen vor oder unser Charakter wird da vorgestellt. Und ich möchte das jetzt lesen. Daniel 5, 10 bis 12. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königin in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach: O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, so dass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer, Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde, zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsasar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Wir erfahren hier, dass Daniel einen vortrefflichen Geist, Verstand und Scharfsinn hatte. Und die Mutter, die Ex-Königin also die Frau vom König Nebukadnezar, kann sich erinnern an die Traumdeutungen, die er für ihren Mann gemacht hat. Und weil er so einen super Eindruck hinterlassen hat, ist er im Gedächtnis geblieben. Und ja, nun ruft der König Daniel und er bietet ihm an, einer von den drei mächtigsten Männern im Reich zu werden und Purpurkleider und eine goldene Kette. Und der Daniel kommt und sagt, na, er will das alles eigentlich nicht. Das kann er sich kalten. Aber er wird ihm trotzdem die Deutung sagen von diesen Zeichen, die da an die Wand geschrieben wurden. Und jetzt lesen wir wirklich einen langen Abschnitt und zwar die Verse 18 bis 30. So Daniel spricht: O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königreich, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterte und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte. Er erhörte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsasar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Denn Gott, den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, mene, tekel, upasin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsasar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen sollte, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte. In derselben Nacht wurde Belsasar, der König der Chaldäer, umgebracht. Wenn man den Text jetzt so gelesen hat, dann fällt uns gleich einmal auf, dass Daniel klipp und klar immer wieder sagt, dass der König von Babylon bestimmt worden ist von dem Allerhöchsten. Und dass nicht einmal der mächtigste König über seinen Gott steht. Und wer versucht, sich zu erheben über Daniels Gott, der wird dafür büßen müssen. Und Belsasar büßt gleich in der Nacht mit seinem Leben dafür. Ganz klar ist Gott hier König über alle Könige. Und nun trifft das ein Meder, der Darius, wird König, was Daniel da prophezeit hat. Und er setzt jetzt 120 Herrscher, sogenannte Satrapen, Statthalter kann man es auch nennen, ein. Und die müssen sich wiederum bei Daniel und zwei anderen immer rechtfertigen für ihr Tun, dass der Name des Königs nicht beschmutzt wird. Also ist jetzt Daniel ganz oben. Und Gott schenkt ihm Gelingen, auch weiterhin. Und in Daniel 6,4 lesen wir, wie er das schafft. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Die anderen Minister, die anderen zwei Minister, die anderen 120 Satrapen, denen schmeckt das gar nicht, dass da der Daniel jetzt so groß rauskommt. Und sie manipulieren jetzt den König, ein Gebot zu erlassen. Und zwar das Gebot, dass sie ihn zwingen zu erlassen, was er dann auch erlässt, ist, dass 30 Tage lang jetzt niemand im ganzen Königreich irgendeine Bitte an irgendeinen Gott richten darf, sondern nur an den König Darius. Und jetzt haben wir gerade gelesen, vorher, die beiden Könige vorher haben sich über Gott erhoben. Und jetzt erlasst der Darius, der die Vorgeschichte noch viel besser kennt, mit allen Einzelheiten, auch so ein Gebot, wo er sich eigentlich komplett über Gott erhebt. Und wie reagiert Daniel jetzt auf das Gebot? Man darf jetzt keinen anderen irgendwas bitten. Und das lesen wir in Daniel 6, 11 bis 12. Als nun Daniel erfuhr, dass der Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Na brak. Die Falle, die es erlassen haben, ist eigentlich komplett das absurde Gebot. Ich meine, wie kann der König alle Leute kontrollieren, ob die wirklich jetzt nur ihn was bitten. Aber wir wissen schon, es war eine Falle. Er tappt hinein. Und dem König wird ziemlich schnell klar, dass das völliger Schwachsinn eigentlich ist, was er da gemacht hat. Weil er hat ja den Daniel gesehen, dass der der Weiseste war, ja, der Weiseste in seinem Reich. Und jetzt ist er in der Zwickmühle, aber er kann den Entschluss nicht rückgängig machen. Daniel muss in die Löwengrube. Und wenn wir jetzt lesen, wie er mit Daniel jetzt redet, gibt uns das einen kleinen Hinweis darauf, dass vielleicht Darius schön langsam zum Umdenken anfängt, schön langsam checkt, dass er nicht über Gott steht. Und das wollen wir auch lesen in Daniel 6, 17 bis 24. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in den Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rettet dich. Und man brachte einen Stein, legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen. Und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen des Löwen, der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Gott tut ein Riesenwunder. Löwen essen normalerweise Menschen. Und für alle Skeptiker, die jetzt anfangen zum Philosophieren, das waren alte Löwen, hungrige Löwen, kranke Löwen, steht im nächsten Vers sofort, dass die, die ihn sozusagen anzeigt haben, dann in die Löwengrube gekommen sind und von dem Löwen sofort zermalmt wurden. Zwei Dinge, die uns bis jetzt extrem auffallen, die ich herausheben möchte, ist erstens einmal die Wahrheit, dass Gott der Allerhöchste ist. Dass Gott die menschlichen Königtümer einsetzt, die Könige einsetzt. Und ich glaube, dass gerade wir in Österreich, in Europa, gerade wir Christen und generell wir Österreicher das hören müssen. Dass Gott steht über allem. Es passiert nichts, was er nicht lenkt. Es entfällt keine Entscheidung, wo er nichts mitkriegt. Und gerade jetzt in der Syrien-Krise zum Beispiel, vor zwei Wochen, habe ich das gar nicht mitgekriegt zuerst. Und dann habe ich mir so die YouTube-Berichte, also die Medienberichte angeschaut und dann hat mich vollgas die Angst überfallen. Da habe ich mir gedacht, boah, wenn da jetzt dann wirklich die Russen und die Amerikaner aufeinandertreffen, gratuliere. Und ich habe wirklich Angst bekommen und ich habe mir Sorgen gemacht um die Timner, um den Jojo, was da jetzt da abgehen könnte. Und was habe ich eigentlich gemacht? Eigentlich habe ich Gott in der Situation nicht vertraut. Ich habe ihm nicht zutraut, dass er da drüber steht. Und bin irgendwie sofort auf Gottes Position gerutscht, habe mir sofort überlegt, aha, so, das mache ich mit Jonathan, ich hau ab, keine Ahnung, da runter, zieh mich in die Alpen zurück, keine Ahnung, Pläne halt geschmiedet, die absurdesten. Und ich würde auch nicht heute sagen, dass ich zu 100% Gott vertrauen werde, wenn dann auf einmal wirklich einmal eine Atombombe irgendwo losgeht. Aber ich möchte lernen mit Gottes Hilfe. Ich möchte lernen mit Gottes Hilfe, ihn immer mehr zum Vertrauen. Wo wir beim zweiten Punkt wären. Es steht da, Daniel hatte keine Verletzungen in der Löwengrube, weil er seinem Gott vertraute. Und Daniel hat seinen Gott gekannt und er hat eine ganz starke Beziehung gehabt. Wir haben ja auch gelesen, es wird ein Gebot erlassen, du darfst keinen Gott anbeten. Und Daniel geht sofort in sein Gemach und betet und bespricht das mit Gott. Er hat eine aktive Beziehung zu ihm. Er wird dann bezeichnet als der Knecht des lebendigen Gottes, dem er ohne Unterlass dient. Und das Gottvertrauen, das beeinflusst sein Leben so positiv in seiner Arbeitsstelle. Er wird zum Weisesten, will er ernannt werden. Also der König will ihn zum Weisesten ernennen. Er deutet die Träume, er fällt positiv auf. Und warum fällt er das alles auf? Wir haben es zweimal gelesen, weil in Daniel ein vortrefflicher Geist gefunden worden ist. Und in der Bibel kann man oft Vertrauen mit Glauben gleichsetzen. Das heißt schon beim Abraham, wie Gott ihm verspricht, er wird Kinder haben, so viel wie Sand am Meer. Heißt, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. In manchen Übersetzungen heißt es, Abraham vertraute dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wie wir aber auch über Abraham lesen in unserer Bibel, und das finde ich so lässig, ist, dass Abraham es dann doch einen Moment hat, wo er schwach ist, wo er dann doch nicht abwarten kann, wo er dann doch beschließt, mit der Hagar den Sohn zu zeugen. Aber sein Glaube und das Fundament von seinem ganzen Leben war das auch trotzdem das Vertrauen und der Glaube an Gott. Und das ist blieben. Und mir fallen auch sofort viele Punkte in mein Leben ein, wo ich oft weiß, Gott hat die Kontrolle, oft weiß, ich sollte jetzt das machen oder so, und dann mache ich es aber nicht. Und wenn es ganz praktisch wird, vertraue ich dann doch lieber auf mich selber, vertraue ich dann doch lieber auf, weiß ich nicht was, mal alles vertrauen, aber ich vertraue meistens auf mich selber oder auf die Meinung von Leuten oder auf Geld oder was auch immer, Ärzte, unsere Gesundheit, Studien. Aber was passiert, wenn man uns von Gottes Geist, diesem vortrefflichen Geist, wie es heißt beim Daniel, füllen lässt? Und was passiert, wenn wir es nicht tun? Was passiert, wenn wir es nicht tun, haben wir jetzt gerade gehört. Aber Jesus sagt im Johannesevangelium, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertrau auf Gott und vertrau auf Jesus. Wenn du noch nicht erkannt hast, dass Gott der Allerhöchste ist, dein Schöpfer und gleichzeitig dein Retter, dann will er dir heute sagen, er will dich retten. Und er will dich retten vor dem wahnsinnigen Hochmut, den auch die Könige in unserer Geschichte gehabt haben. Dem wahnsinnigen Hochmut, der die Menschheit verfolgt, vom Tag 1. Und zwar sein zu wollen wie Gott. Die Rebellion hat mit den ersten Menschen begonnen. Wir haben heute schon von Adam und Eva gehört im Garten. Aber die Rebellion ist besiegt worden, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Er ist am Kreuz dafür gestorben, er ist auferstanden. Und wer an Jesus glaubt und sich ihm anvertraut, wer ihm vertraut, der wird gerettet werden. Und der wird mit seinem Geist gefüllt werden. Und was passiert dann, wenn du mit Gottes Geist erfüllt bist? Ja, dann bekommt eben Gott alle Ehre. Und das ist das Hauptziel Gottes. Er will sich verherrlichen. Er will sich von Anfang an verherrlichen auf dieser Welt. Warum? Weil Gott das Einzige ist, was unendlich gut ist, unendlich gerecht ist und das Beste ist, was es überhaupt gibt. Und es ist so krass, er hat sich damals verherrlicht in unserer Geschichte und er will sich auch heute verherrlichen, er hat sich dann verherrlicht durch Jesus, sich selbst verherrlicht und jetzt will er, dass wir ihn als Gemeinde und wir in unserem täglichen Leben ihn verherrlichen und an erste Stelle stellen. Und es ist so cool, dass es eben heute in unserem Leben tut und auch damals in unserer Geschichte getan hat. Und zwar hat dann dieser König Darius, weil Gott Daniel errettet hat aus der Löwengrube, weil er vertraut hat, einen Brief schreiben lassen in sein Königreich. Und den Brief können wir noch lesen in Daniel 6, 26 bis 28. Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Ihm sei alle Ehre. Gott mit euch. Amen.